Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge, dem Podcast von mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem deutschen Technologiepartner für digitale Souveränität in Europa. Und wenn man in irgendeiner Weise interessiert ist an Zukunft und digitalem oder künstlicher Intelligenz, dann kommt man nicht daran vorbei, darüber nachzudenken, was das eigentlich für unsere Kinder bedeutet. Und gerade dieser Fokus auf Kinder, auf Familie, ist einer, über den ich persönlich häufig nachdenke. Gerade eben vor wenigen Wochen ist unser viertes Kind zur Welt gekommen. Und weil ich so oft drüber nachdenke, dachte ich, ist es hervorragend, das mal auf einer nicht nur professionellen, sondern vor allem auch politischen Ebene mit genau der Person zu besprechen, die da federführend, was Bundessicht ganz oben, die Situation gestaltet. Mhm. Nämlich Karin Prien, Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Hallo Karin.
Hallo Sascha, vielen Dank für die Einladung und erstmal herzlichen Glückwunsch zum vierten Kind.
Vielen Dank.
Ich freue mich, dass ich hier bin.
Ja, ich freue mich auch. Vor allem deswegen, weil ihr gerade mit dem Ministerium etwas vorgestellt habt, was ich mir, sagen wir mal, schon früher gewünscht hätte in sehr, sehr vielen Bereichen. Ich sehe das gerade bei allen Differenzen, die man sehen kann in der Politik, eine Aufbruchsstimmung herrscht. Ich hoffe, dass die nicht irgendwie kaputt gemacht, kaputt geredet wird, sowohl von der Weltpolitik wie auch von den entsprechenden Stimmungen. Aber da sehe ich bei diesen Empfehlungen von eurer Kommission, dass ihr etwas versucht, was ich bisher vermisst habe, nämlich konstruktiv und offensiv und gleichzeitig sich nicht scheuend Konflikte auszutragen. Kannst du kurz mal skizzieren, was das für eine Kommission ist und mit welcher Aufgabe die gestartet ist?
Ja, vielleicht kann ich noch mal erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ich war ja vorher Landesbildungsministerin und das Thema, wie gehen wir mit Social Media um, wie gehen wir mit digitalen Endgeräten, private Nutzung in Schule um, also Handys in der Schule, wie es immer verkürzt heißt, und wie gehen wir mit KI in Schule um, hat mich natürlich als Landesbildungsministerin sehr intensiv beschäftigt. Aber da war ja sehr schnell klar, dass wenn man das regeln will, dass man das nicht alleine auf Landesebene machen kann, weil eben es ganz viele Zuständigkeiten gibt, die entweder auf europäischer Ebene, auf Bundes- oder Landesebene, aber auch nicht nur bei den Bildungsministern sind. Und ich bin da immer bei meinen Kollegen so ein bisschen, ja, die fanden das immer gut, dass ich mich damit beschäftigen wollte, haben aber irgendwie immer gesagt, ja, aber wir können das doch gar nicht alleine, wir sind doch gar nicht alleine zuständig und dann lassen wir lieber die Finger davon. Und als ich dann in den Koalitionsverhandlungen dabei war im Bund und den Bildungsteil maßgeblich mitverhandelt habe, habe ich gesagt, jetzt haben wir eine Chance. Jetzt machen wir eine Kommission, die ressortübergreifend arbeitet, die Vorschläge für alle staatlichen Ebenen erarbeitet und bei der das Argument, ich bin ja gar nicht zuständig, irgendwie nicht gilt. Ehrlicherweise war das, die Einrichtung einer Kommission, sehr lange sehr umstritten. Und dann haben wir es aber gemacht. Und die Idee war, die so interdisziplinär zu besetzen, dass wir nicht nur ein Ja oder Nein für, ich sag mal, Handynutzung in der Schule oder ein Ja oder Nein für KI-Nutzung in der Schule oder für Social-Media-Verbot kriegen, sondern dass wir uns breiter mit dem Thema Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt, die Kommission sich beschäftigt und wir handfeste Empfehlungen für alle staatlichen Ebenen und auch für unterschiedliche Ressorts bekommen. Und ich finde das ein Stück weit auch so ein bisschen eine Blaupause auch für andere Politikbereiche. Denn wir haben so viele Bereiche, wo man nicht mehr eindeutig zuordnen kann, wer dafür eigentlich zuständig ist. Und insofern bin ich sehr dankbar den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und auch sehr dankbar für dieses sehr ausgewogene und eben nicht nach einfachen Lösungen suchende Produkt, was da rausgekommen ist. Und ich glaube, wir haben jetzt echt eine gute Grundlage in Deutschland.
Da kann ich ja mal aus meiner reichhaltigen Erfahrung der Beobachtung digitaler Politik samt vieler, vieler Empfehlungslandschaften mal einen Punkt herausheben, den ich wichtig fand und den ich auch versuche, so konstruktiv wie möglich zu betrachten und der sehr außergewöhnlich ist. Diese Debatte rund um Kinder und Jugendliche und Zukunft, was digitale Welt und KI angeht, da ist etwas ganz Besonderes spürbar, nämlich dass fast alle, die daran teilnehmen, das gleiche oder ein sehr ähnliches Ziel haben. Nämlich, dass Kinder und Jugendliche sich bestmöglich entwickeln und die besten Chancen haben. Mhm. Und das ist eine so hohe Übereinstimmung, was das Ziel angeht, dass ich manchmal richtig so eine Gänsehaut habe vor Freude, weil ich halt sonst in Diskussionen dabei bin, wo völlig unversöhnliche Haltungen aufeinanderprallen und wo am Ende ein Konsens rauskommt, wo ich sagen würde, naja, das ist weder noch, sehr oft passiert in der digitalen Welt. Aber hier unterscheiden sich lediglich, kann man nicht sagen, weil die Unterschiede groß sind, aber hier unterscheiden sich vor allem die Wege, wie kommt man denn zu diesem Ziel? Mhm. Aber ich habe mit erbitterten Gegnern und erbitterten Befürwortern in beiden Richtungen diskutiert und immer hatte ich das Gefühl, das sind Leute, die wollen etwas für Kinder und Jugendliche erreichen. Und das ist bei dieser Debatte schon sehr besonders. Und das hat mich auch gefreut, weil es ein Echo gefunden hat in diesen Empfehlungen.
Ja, das würde ich auch so sehen. Mhm. Diese Kommission ist unideologisch an die Dinge herangegangen und hat sich wirklich auch da mal mit Blick auf die Erfahrungen in den letzten 10, 15 Jahren, in denen man ja ehrlicherweise den Kinder- und Jugendschutz nicht als wirklich großes Problem wahrgenommen hat. Jedenfalls in Deutschland spielte das in der Debatte eine relativ geringe Rolle. Mich hat das immer erstaunt, weil ich finde, bei anderen Produkten haben wir sehr viel früher redet man über Produkthaftung. Also bei, ich sag mal, grüner Gentechnik würde ja niemand auf die Idee kommen, das erstmal einzuführen und dann hinterher zu gucken, ob es mit irgendwelchen Risiken verbunden ist. Das ist bei Social Media anders gewesen. Zugegebenermaßen haben wir ja auf europäischer Ebene tatsächlich einiges versucht an Regulierung. Wir haben auch auf Ebene des Medienstaatsvertrages der Länder ist schon einiges geregelt worden. Aber es sind sich, glaube ich, fast alle einig, dass die jetzigen Regeln nicht ausreichen und auch die jetzige Vorbereitung der Kinder und Jugendlichen nicht ausreichen und der Eltern auch nicht. Also insofern gibt es da eine große Einigkeit und auch schon so ein bisschen das Empfinden, das ist ein Versäumnis gewesen in den letzten Jahren und wir dürfen bei der KI nicht den gleichen Fehler machen.
Wir dürfen, und das ist quasi die Brücke in den Zukunftsteil der ganzen Debatte, nicht vergessen, dass alles rund um künstliche Intelligenz, Digitalisierung im Licht nicht nur etwas sein kann und darf, wovor Kinder und Jugendliche geschützt werden müssen, sondern wo auch eine Befähigung stattfinden muss. Das ist übrigens auch der ausgewogene Punkt, den ich in diesen Empfehlungen sehe. Da ist ausdrücklich auch von einer Balance die Rede. Denn frühere Ansätze haben so ein bisschen one size fits all, das kriegt man doch mit einem Verbot geregelt, versucht vorzutragen. Oder in der Schule war ich selber mal, muss ich dazu sagen, ein bisschen nicht so radikal, aber oder naja, wir müssen doch erstmal schauen, dass wir das in Gang kriegen mit der Bildung dazu. Dass man da eine Balance braucht, das ist immer deutlicher geworden, fürchte ich auch dadurch, dass der Status quo aus Sicht sowohl der Kritikerin als auch derjenigen, die sagen, eigentlich alles kein Problem, der Status quo ist, vorsichtig gesagt, suboptimal.
So ist es. Und diese Trias sozusagen zwischen Schutz, Befähigung und Teilhabe und das dann auch noch altersgerecht. Mhm. Und dann auch noch mal zu gucken, wo sind denn die Verantwortlichen eigentlich für diese verschiedenen Aspekte, die mit dem Alter sich ja auch verändern. Mhm. Also bei den 0- bis 3-Jährigen ist natürlich der Schutzaspekt absolut überragend. Beim 16-Jährigen ist der Teilhabeaspekt überragend. Und dazwischen ist dann eine ganze Menge und darüber kann man dann streiten und das muss man gut abwägen. Aber das ist eben das große Verdienst sowohl der Bestandsaufnahme, die es ja im April schon mal gegeben hat, wo wir ja sozusagen schon mal die Studienlage, was macht denn Social Media mit Kindern, was macht eine sehr hohe Bildschirmzeit mit Kindern und so weiter. Und jetzt eben mit den Empfehlungen. Ich finde auch, da ist ein sehr ausgewogenes Verhältnis. Trotzdem muss die Politik ja jetzt entscheiden. Also es ist jetzt, wir sind ja noch nicht am Ende. Aber meine Idee war eben auch, mit der Arbeit der Kommission und den Veröffentlichungen auch diese öffentliche Debatte in Gang zu bringen. Es reicht ja nicht aus, wenn die Politik sich da irgendwie schlaue Gedanken macht, sondern es geht ja auch darum, dass wir die Eltern dabei mitnehmen, dass wir Kinder und Jugendliche mitnehmen. Und da ist ja auch viel passiert im letzten Jahr.
Es ist vor allem auch, und das ist halt meine Perspektive jetzt nicht als Vater, sondern als jemand, der sich damit beruflich beschäftigt, es ist vor allem auch im Bereich künstliche Intelligenz viel passiert. Nicht nur technologisch, sondern auch gesellschaftlich. Ja. Innerhalb von nur 3,5 Jahren, so alt ist jetzt ChatGPT und damit kann man sagen, so alt ist generative künstliche Intelligenz, also die KI-Chatbots, die heute unter KI laufen in der Öffentlichkeit, die sind sehr jung. In einer rasenden Geschwindigkeit ist das zu einem ganz zentralen Punkt im Leben von gleich 2 oder 3 Generationen geworden.
Absolut.
Und gleichzeitig sehen wir, wie künstliche Intelligenz vor allem gar nicht mehr rausdividierbar ist aus dem, sagen wir mal, Berufsleben, aus dem Erfolgsleben kommender Generationen. Das ist gar nicht mehr die Frage ob, sondern eigentlich nur noch die Frage wie. Und das heißt auch, dass wir eine Art Brücke bauen müssen, wir als Gesellschaft. Und ich würde jederzeit zustimmen, klar, von 0 bis 3, da müssen die Leute jetzt nicht schon berufsvorbereitend KI-Angebote nutzen, würde ich sagen, oder nur sehr eingeschränkt, vielleicht 2,5, ab 2,5. aber ich glaube, dass viele von den Punkten darüber, was eigentlich künstliche Intelligenz mit dem Bereich Bildung macht, und zwar bis hin zu auch frühkindlicher Bildung, viele von den Punkten sehr viel stärker unter dem Chancenfokus betrachtet werden müssen.
Ich teile das, ja.
Und das ist etwas, wir haben adaptive Bildungsmechanismen. Konkret bedeutet das, dass zum Beispiel eine KI bestimmte Inhalte in der Muttersprache eines Kindes transportieren kann und die deswegen vielleicht besser Deutsch lernen können, schneller Deutsch lernen können, die deswegen vielleicht ein bisschen auf ihre spezifische Situation zugeschnitten Inhalte präsentiert bekommen können. Und zack, sind wir mitten in der Debatte, ob Vierjährige schon einen KI-Tutor benutzen dürfen oder nicht. Und wer das wie kontrolliert und warum.
Ich glaube, es ist zum einen richtig, dass das viel schneller geht und letztlich auch unsere Gesellschaft viel offener ist, als es bei der Digitalisierung. Ich weiß nicht, ob du erinnerst dich an diese Debatten, wo die Leute immer über die Digitalisierung gesprochen haben. Und wenn man dann mal gefragt hat, was meinst du denn jetzt damit, dann wurde das sehr schnell sehr schwammig. Aber bei KI muss man sagen, der Prozess ist total dynamisch gewesen. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass ich als Landesbildungsministerin innerhalb von Wochen wir auch eine Arbeitsgruppe hatten und gesagt, da müssen wir jetzt was machen. Wir brauchen jetzt irgendwie einen Rahmen, in dem sich die Schulen bewegen können. Wir müssen uns überlegen, wie wir auch vielleicht zu einem sicheren Programm, zu einem sicheren KI-Chatbot kommen. Den gibt es ja übrigens auch über den Digitalpakt finanziert, den die meisten Bundesländer inzwischen ja auch schon nutzen. Und was ich auch spannend finde, ist, dass, und das war übrigens auch ein Ergebnis der Kommission, man braucht jetzt auch man braucht eine dauerhafte Beobachtung und auch eine dauerhafte Überlegung, müssen Regeln angepasst werden. Das ist ja keine, das sind Technologieentwicklungen, Sprünge, die wir jetzt haben. Da kannst du ja nicht sagen, ich mache jetzt mal ein Gesetz und dann lege ich mich 10 Jahre schlafen und dann gucke ich mal, wie es geworden ist, sondern du musst im Prinzip laufend den Prozess beobachten. Insofern stellt das natürlich auch Bildungsverwaltung, Bildungswissenschaft, Lehrkräfte vor echt große Herausforderungen und da müssen wir halt helfen. Mhm. Und das ist auch ein Stück weit Aufgabe des Bundes. Ich meine, es ist in erster Linie Aufgabe der Länder, aber wir können da schon unterstützen, das wollen wir auch.
Ja. Der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, dass wir eigentlich als Gesellschaft eine Gesamtverantwortung haben, die, und das halte ich denjenigen, die dagegen argumentieren. Ich bin relativ eindeutig pro künstliche Intelligenz in vielen Bereichen. Ich möchte das differenziert sehen. Ich möchte die kritischen Seiten nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber ich glaube, dass wir, um eine beliebte Ex-Bundeskanzlerin zu zitieren, da eine gewisse Alternativlosigkeit haben im Umgang mit KI. Und das heißt aber automatisch, und das ist die große Herausforderung, und da würde ich dich gerne fragen, wie du die meistern möchtest, wir müssen KI in die Gesellschaft auch bei den jüngsten Menschen mit hineinbringen, bevor wir die Technologie voll verstanden haben. Ja. Und das ist, vorsichtig gesagt, eine Herausforderung, weil viele Leute sich auf den Standpunkt stellen würden, naja, wir müssen erstmal verstehen, was da los ist, bevor wir das auf die Kinder loslassen.
Also nicht umsonst habe ich ja von sozusagen der Agilität gesprochen. Die hat natürlich auch was damit zu tun. Deshalb ist dieser Vorschlag der Kommission, ein KI-Seepferdchen zu machen. Der Name ist ja, das ist ein süßer Name, aber der ist natürlich sehr bewusst gewählt worden, weil bei einem Seepferdchen ist es ja auch so, beim Schwimmen, wir haben das alle gelernt bei unseren Kindern, damit kann man noch nicht richtig schwimmen. Aber man kann sich im Wasser bewegen und man wird ans Wasser gewöhnt. Und so ist es, also so ist auch diese Analogie bei dieser Namensgeber. Die hätten ja auch KI-Führerschein oder sonst einen anderen Namen oder Grundbildung, KI oder sowas hätten die ja machen können. Nee, die haben ganz bewusst sich für diesen Begriff Seepferdchen entschieden. Und das ist ja auch für die Grundschule schon vorgesehen. Ob jetzt der KI-Tutor in der Kita erforderlich ist, ich würde sagen, das. Ich würde sagen, eher nicht, aber es gibt zum Beispiel im Kontext von Kindern mit Handicap sehr wohl Anwendungen. Wir wissen, dass Kinder, die ganz schlecht kommunizieren können, dass die über KI-Programme überhaupt erst in die Lage versetzt werden, überhaupt zu kommunizieren. Und so. Also da gibt es schon Bereiche, glaube ich, wo das sinnvoll ist. Ob man jetzt beim Sprechenlernen, bei Sprache, ob man das braucht, ich will es nicht ausschließen, aber da wäre ich eher zurückhaltend. Aber das sind Dinge, also, muss man gucken.
Genau, das ist halt genau der interessante Punkt. Was ich richtig finde, ist im Moment in einer bestimmten Weise offen ranzugehen. Nicht nur was die Evaluation angeht, sondern auch was die Perspektive angeht. Dadurch, dass künstliche Intelligenz so breit anwendbar ist, können wir mit 3 Minuten Brainstorming sofort ein Dutzend Situationen uns vorstellen, wo künstliche Intelligenz auch für, sagen wir mal, 3,5-Jährige einen sinnvollen Anwendungshorizont haben. Zum Beispiel genau, was das Sprechenlernen angeht. Zum Beispiel genau, was bestimmte, sagen wir mal, Herausforderungen angeht, wo man noch nicht genau weiß, warum ist denn dieses Kind ein bisschen anderen hinterher? Und dann da mit KI irgendwo zwischen Mustererkennung und eine ganz individuelle
Diagnose zu machen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir haben in Schleswig-Holstein zum Beispiel so einen kleinen Chatbot zum Lesetraining entwickelt, der allerdings eingebettet in den Lehrplan und das in das, was sozusagen auch die Lehrkraft macht, eben Kinder nach wissenschaftlichen Erkenntnissen beim Lesen lernen, Tandemlesen lernen hilft. Das kann man alles machen zur Unterstützung. Ich glaube, es muss ein guter Instrumentenkasten sein und wir müssen halt die Erkenntnisse, die wir haben, mit welchen Methoden man am besten lesen lernt oder Mathematik am besten lernt, das muss halt passen. Aber man muss offen sein und ich finde auch diese verkürzte Debatte, die sagt, ja, aber durch die KI wird jetzt sozusagen bei den Hausaufgaben irgendwie gecheatet oder so, das ist eine sehr verkürzte Sichtweise. Man braucht natürlich Prüfungsformate, die es erlauben, dass KI eingesetzt wird.
Ich kenne da so ein paar Umfragen, da muss man apropos beim Hausaufgabenbetrügen, beim Hausaufgabenmachen betrügen, da gibt es so Umfragen, da würde ich sagen, die sind so ungefähr bei 3/4, so 75% der deutschen Schülerinnen und Schüler benutzen ChatGPT für die Hausaufgaben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da eine Dunkelziffer von ungefähr 1/4 mit dabei haben. Anders kann ich es mir im Moment kaum vorstellen, weil es ja auch ganz normal und logisch ist. Früher hat man sich abgesprochen mit den KlassenkameradInnen und inzwischen vollkommen klar, kurz mal bei ChatGPT nachgefragt. Ich glaube, bestimmte Züge sind da einfach abgefahren und da kann man sich jetzt dran festhalten, ob man den Leuten auf den Weg gibt, um Gottes Willen, ihr müsst Hausaufgaben auf jeden Fall ohne ChatGPT machen, oder ob man ihnen lieber mit auf den Weg gibt, versucht doch mal, das auf eine Weise zu integrieren, die dir nutzt.
Ja. Genau. Und die musst du auch kenntlich machen. Das ist natürlich wichtig. Transparenz ist da, glaube ich, ganz entscheidend.
Ist ja auch in der Politik ein großes Thema gerade.
Das ist auch, ja, wir haben Regeln dazu. Mhm. Wir haben das jetzt auch nochmal aufgeschrieben. Aber dass wir natürlich KI nutzen zur Recherche zum Beispiel und auch übrigens zum Gegenchecken. Das ist so.
Ja.
Und das finde ich auch nicht verwerflich. Ich finde das auch gegenüber dem Mario Vogt nicht so richtig fair, wie das gelaufen ist. Aber wir brauchen diese öffentlichen Verhandlungen jetzt darüber.
Das glaube ich auch. Also da wird gerade viel, aus meiner Sicht auch unnötig, mit Anschuldigungen gearbeitet, wo eigentlich normale, sagen wir mal, publizistische Prozesse im weiteren Sinn vollkommen klar früher oder später mit KI angereichert, ersetzt, wie auch immer man das formulieren möchte. Ja. Transparenz sich da auch weit vorne und dann gleichzeitig ist jetzt auch nicht ganz neu, dass Schülerinnen und Schüler jetzt nicht unbedingt immer den Weg des maximalen Widerstands wählen. Was ich an diesem Begriff KI-Seepferdchen wirklich gut finde, ist, dass da sofort eine Altersebene mitschwingt und sofort eine Notwendigkeit mitschwingt. Es gibt Metaphern, die sind grandios. Ich halte die für eine sehr, sehr gute Metapher. Und es gibt Metaphern, die führen so ein bisschen in die Irre. Auch wenn man Metaphern ja nie bis zum Ende komplett durchziehen sollte, weil das in die Irre führen kann. Aber diese Metapher finde ich gut, weil klar ist, wie beim Seepferdchen braucht man halt Schwimmen. Vor allem dann, wenn man plötzlich merkt, oh, das wäre hier gut gewesen, wenn man Schwimmen gelernt hätte. Ich möchte da gar nicht ins Detail gehen jetzt mit diesen vielen Badeunfällen im Sommer. Ganz genau so betrachte ich es bei der gegenwärtigen Medien- und KI-Welt. Mhm. Im Regelfall werden junge Menschen, Kinder genau dann mit KI konfrontiert, auch mit den schwierigen Bereichen von sozialen Medien konfrontiert, wenn sie es eben nicht erwartet haben, wenn die Eltern eben nicht daneben sitzen, wenn eben nicht 3 noch Möglichkeiten bestehen, das irgendwie anders abzufedern. Und genau wie beim Seepferdchen ist klar, wir brauchen eine Grundbildung, damit es zu einem geringeren Prozentsatz schlimm endet. Und die muss früh erfolgen.
Das stimmt. Wir müssen uns allerdings schon auch weiter mit der wissenschaftlichen Frage beschäftigen, unter welchen Bedingungen ist KI sozusagen eine tatsächlich lernförderliche Technologie, zum Beispiel zur Individualisierung, zum Beispiel um individuelle Lernpfade zu entwickeln, zum Beispiel um Kinder mit bestimmten, ich will nicht von Defiziten sprechen, weil ich das immer nicht so mag, aber die bestimmte Lernschwierigkeiten haben, wie man denen helfen kann, dann doch zum Ziel zu kommen, weil wir ja oftmals das gar nicht, kriegt eine Lehrkraft ja gar nicht hin, ehrlicherweise. Wir wissen aus der Didaktik, dass das Feedback für Kinder wahnsinnig wichtig ist. Wenn ich irgendwie was lernen soll daraus, dass ich eine 5 oder eine 6 in der Klassenarbeit habe, dann tue ich das ja nur dann, wenn ich verstehe, warum das eben vielleicht nicht optimal war, was ich da gemacht habe oder warum Rechenwege falsch waren und. Das kann natürlich über eine KI, kann das sehr wohl geleistet werden. Es kann übrigens auch für Lehrkräfte eine immense Entlastung sein, nicht nur bei der Korrektur, sondern auch bei der Kreation von Aufgaben. Und auch für Schülerinnen und Schüler, die können natürlich auch lernen in ganz anders mit einem riesigen Daten- und Wissenssätzen umzugehen. Die Frage ist nur, wie schaffen wir es, dass sie das Denken nicht verlernen oder überhaupt das Denken lernen und das kritische Denken. Und das wird die spannende Frage sein, weil da wird es darauf ankommen, wie wir und welche KI wir einsetzen.
Wobei ich da immer anmerke, wenn Diskussionen in diese Richtung gehen, natürlich hat KI das Potenzial, Menschen in einer bestimmten Situation kritische Denkschritte abzunehmen. Mir kommt das allerdings nicht so vor, als sei das, und das ist wirklich eine Schlüsselfrage für diesen gesamten KI-Kontext, als sei das bei allen Kindern gleich. Sondern genau diejenigen, die auch schon überhaupt nicht profitiert haben davon, dass, sagen wir mal, rund um die Uhr Fernsehen für Kinder irgendwo zu sehen ist oder dass man YouTube benutzen kann, wie man möchte, in bestimmten Bereichen. Genau die Kinder, die davon schon nicht profitiert haben, die werden dann auch von KI wieder nicht profitieren.
Sagt ja unsere Kommission auch. Genau. Ne? Also jetzt nicht in den Empfehlungen, sondern in der Bestandsaufnahme sagen die ganz eindeutig, sind wieder die Kinder, die auch sonst eher zu denen, die eher in prekären Verhältnissen leben, die eher lernschwächer sind. Das sind wiederum diejenigen, die auch am stärksten beeinträchtigt werden und am stärksten empfänglich sind, auch für Manipulation, Indoktrination und so weiter im Netz. Natürlich gibt es ja auch Schnittmengen, aber es sind nicht alle, auf die es gleichermaßen wirkt. Ja. Und die Frage ist, wie schaffe ich es auf der einen Seite zum kritischen Denken vielleicht noch mehr als bisher zu erziehen? Weil das werden Kompetenzen sein, die man zukünftig viel mehr brauchen wird. Für Recherche wirst du ja, ist ja absehbar, dass für bestimmte Recherchetätigkeiten wirst du ja keinen Menschen mehr brauchen. Da wirst du KI-Agenten haben, aber das, was die über Nacht dir ja beschaffen an Informationen so zu verwerten und auch Abwägungsprozesse, auch übrigens wertegeleitete Abwägungsprozesse zu machen, ethische Fragen zu beantworten, das wird nach wie vor eine menschliche Aufgabe sein. Und wie schaffe ich es Kindern und Jugendlichen genau diese Fähigkeiten zu vermitteln? Das ist die große und spannende Aufgabe.
Da sehe ich übrigens, obwohl ich zusätzlich zu KI-Fan auch noch Social-Media-Fan bin, sehe ich KI mit einem großen Vorteil versehen. Dadurch, dass in sozialen Medien, das ist so ein Begriff, der wenig bis nichts über den konkreten Inhalt sagt. Einfach, weil in sozialen Medien, Plattformen, auch algorithmischen Medien wie TikTok, unendlich viele komplett konträre Inhalte sind. Das heißt, die einen schauen sich da irgendwelche Mathematikvorlesungen von Harvard an und die anderen schauen sich da irgendwie den schlimmsten Verschwörungsmüll oder irgendwelche russische Propaganda an.
Oder harte Pornos, ja.
Und beides, ja, die aber immer wieder gelöscht werden, weil die nicht zu den originären Inhalten zählen. Aber die Verschwörungstheorien zählen zu den originären Inhalten, weil die Plattformen das auch gerne so haben. Das nur als Nebendebatte. Aber da ist KI auch deswegen, weil wir halt nicht mehr 100 Millionen verschiedene Absender haben, sondern 3 oder 4 oder 5 große Konzerne. Da ist KI aus meiner Sicht, was die Chatbots angeht, zumindest bisher ein bisschen leichter zu greifen. Und ich möchte jetzt gar nicht von kontrollieren oder regulieren sprechen, aber leichter zu greifen. Das heißt, man hat 3, 4, 5 große Konzerne und wenn man die adressiert, bitte richtet ein Produkt für Kinder ein, was folgenden Regeln gehorchen soll. Und stellt sicher, dass diejenigen, die das benutzen, dass die irgendwo zwischen Altersverifikation und Kreditkarte oder was auch immer, dass die dann auch genau das Altersgerechte vorgesetzt bekommen, dann ist es viel leichter, als wenn man ankommt und sagt, es dürfen Kinder nur noch folgende Inhalte sehen und dann loggen sich beim Bruder ein und fertig ist die Laube.
Also das stimmt. Auf der anderen Seite werden die ja auf Dauer, also das ist erstmal bis zu einem bestimmten Alter sicher nicht eine Lösung. Deshalb habe ich vorhin ja auch von datenschutzkonform und sicherer KI-Lösung für Schulen gesprochen, die dringend gebraucht wird und die es auch gibt inzwischen. Aber natürlich wird auf Dauer, werden natürlich trotzdem die kommerziellen Produkte diejenigen sein, die auch genutzt werden. Und da muss man dann schon aufpassen. Mhm. Solche Themen wie Gender Bias und so, die spielen da schon eine Rolle. Das sind schon Dinge, die wir schon auch im Blick haben müssen. Mhm. Und das muss man lernen. Das muss man auch in der Schule am Ende lernen.
Cyberangriffe sind heute kein Zufall mehr, sondern ein skalierbares Geschäftsmodell. Crime as a Service. Automatisiert, professionalisiert und dabei leider häufig erfolgreicher, als viele Leute wahrhaben wollen. Und genau deswegen reicht es nicht mehr, Cybersecurity als reines IT-Thema zu betrachten. Das ist eine Managementaufgabe. Eine Frage von Risiko, von Strategie, von Priorisierung und von Entscheidungen unter Unsicherheit. Nur, wie gut ist eigentlich die Grundlage für diese Entscheidungen? Genau hier setzt der Cybersecurity Report 2026 von Schwarz Digits an. Ich habe darüber schon häufiger gesprochen, denn der Report liefert ein aktuelles Lagebild auch außerhalb dieser absoluten Klassiker und Statistiken. Nämlich die Frage, wo stehen wir im Jahr 2026 wirklich? Wie entwickelt sich die Bedrohungslage weiter? Woran muss man vielleicht denken und ist als Unternehmen oder auch als Gesellschaft noch nicht so gut vorbereitet? Das Spannende aus meiner Sicht ist, dass der Report nicht nur darauf schaut, dass Angriffe passieren und wie und wo man sie verhindern kann, sondern auch, warum sie erfolgreich sein können. Zum Beispiel Cyberangriffe durch Automatisierung und KI effizienter oder skalierbarer werden und was das bedeutet. Oder warum digitale Souveränität ein echter Sicherheitsfaktor ist. Und auch Themen, die jeden von uns betreffen. Wie zum Beispiel, was passiert mit unseren digitalen Accounts, vom LinkedIn-Account bis zum Bankkonto, wenn wir überraschend nicht mehr da sind. Viele Risiken entstehen nicht deshalb, weil es keine Sicherheitsmaßnahmen gibt, sondern weil die Komplexität unterschätzt wird und weil Transparenz fehlt oder die falschen Dinge priorisiert werden. Und deshalb sind die Informationen dazu so essentiell. Wenn ihr euch mit IT, mit Sicherheit oder einfach mit der Frage beschäftigt, wie abhängig wir in welchem Bereich von digitalen Systemen sind, dann ist der Cybersecurity Report 2026 von Schwarz Digits ein ziemlich guter Reality-Check. Ich habe ihn streckenweise als eine Art Echtzeit-Krimi gelesen und würde euch deswegen den Download empfehlen. Den Link findet ihr unter schwarz-digits.de/report26. Ich würde mich freuen, wenn ihr ihn herunterladet und wir dann über die wichtigsten Punkte diskutieren können. Und jetzt zurück zum Podcast.
Wenn wir so von dieser ganzen digitalen Sphäre reden, dann ist natürlich etwas passiert Ende letzten Jahres in Australien, was von sehr vielen Leuten so als Leuchtturm, zumindest mal Aktionsleuchtturm betrachtet worden ist, nämlich ein Social-Media-Verbot für Kinder. Ich stand und stehe dem kritisch gegenüber. Ich habe mich gefreut, dass die Stimmen in der deutschen Politik, die so einmal quer durch alle Parteien in alle möglichen Richtungen so kam es mir jedenfalls vor, gezielt haben, dass diese Stimmen sich ganz offensichtlich bei den Empfehlungen nicht 1:1 durchsetzen konnten. Es wäre ja eigentlich eine Art easy Target gewesen, wenn man sagen hätte können, ach, wir verbieten das alles, dann kommt alles in Ordnung, was in Australien jetzt erkennbar nicht so ist. Was sind denn die Lehren, die man politisch aus Australien ziehen kann?
Ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh. Weil so lange, wir reden zwar schon sehr lange über Australien, aber in Wahrheit ist es halt, sind es ein halbes Jahr, ne? Ja, und zum einen berichten Eltern und auch Jugendliche darüber, dass sie plötzlich wieder Zeit für alles Mögliche haben, wieder zum Angeln zu gehen und so weiter. Also es hat schon so eine gesellschaftliche, nicht nur Debatte, sondern auch eine andere Normierung erstmal ausgelöst. Das finde ich jetzt ehrlicherweise eher auf der positiven Seite. Auf der anderen Seite gibt es halt viel Umgehungstatbestände. Und es gibt natürlich auch die Gefahr, dass man die Plattformen aus der Verantwortung entlässt, ihre Angebote für Jugendliche auch altersgerecht auszugestalten. Mhm. Das ist ja die andere ganz große Gefahr. Ob es wirklich auf Dauer gelingt, über ein solches Verbot den Effekt zu erzielen, den man erzielen will, da muss man zumindest mal ein Fragezeichen machen. Aber also ich bin noch etwas zurückhaltender bei der abschließenden Bewertung. Wir sehen ja vergleichbare Entwicklungen jetzt auch in anderen Ländern. Wir haben viele europäische Länder, die sich auf den Weg machen. Die G7 beschäftigt sich ja intensiv damit. Die EU wird dazu ja auch Vorschläge noch vorlegen. Jetzt auch noch, die haben ja auch eine Kommission eingerichtet, die jetzt im Juli noch liefern wird. Wir werden im September aus der EU-Kommission Vorschläge bekommen. Ich glaube, dass das zu einfach ist. Ich sage nicht, und deshalb unterstütze ich auch jedenfalls diesen Vorschlag der Kommission. Da haben sie es ja so ein bisschen offen gelassen, bis 13 Jahre da sehr viel strenger ranzugehen und da nur noch mit Verbot mit Erlaubnisvorbehalt zu handeln. Das heißt, es kann Anwendungen geben für unter 13-Jährige, aber die müssen dann wirklich absolut safe sein und altersgerecht sein. Aber das alleine, da bin ich mir sicher, wird es nicht sein.
Ja.
Sondern wir brauchen eben immer diese Trias von Schutzbefähigung und Teilhabe. Und die wird eben umso älter, ich meine, mit 16 geht man wählen, ne? In vielen Landtagen zur Europawahl.
Ja.
Und da eine der Hauptinformationsquellen inzwischen das Netz ist für junge Leute, und das wird man auch nicht mehr zurückdrehen. Die fangen ja jetzt nicht alle an, wieder FAZ zu lesen, wenn wir ein Social-Media-Verbot machen. Das ist ja unrealistisch. Müssen wir ihnen auch mehr an die Hand geben, damit sie Dinge, die sie sehen, bewerten können.
Schwieriger noch, wie ich finde, wenn man junge Menschen fragt, wo sie ihre Medienbildung herhaben, und zwar gerade die, wo man das Gefühl hat, die haben das ganz gut hinbekommen, dann sind das natürlich auch soziale Medien. Soziale Medien haben da so eine Art Selbstauftrag, der total katastrophal schiefgehen kann. Das muss man halt immer betonen. Aber dass sie die Neugier von jungen Menschen in alle möglichen Richtungen befriedigen können. Ich fürchte, dass ein Verbot genau den wichtigsten Hebel für junge Menschen, wenn man da nicht sinnvoll mitarbeitet, kaputt macht, nämlich dass eine Sphäre entsteht, die so einen Graubereich darstellt, dass wir gar nicht mehr kontrollieren können, was junge Menschen wie machen. Denn wenn jemand sagen wir mal, mit 8 oder 9 Jahren angefangen hat, TikTok zu machen, ist jetzt 10 oder 11, diese Person, die wird mit großer Sicherheit bei einem Verbot nicht plötzlich sagen, dann mache ich halt gar kein TikTok mehr, sondern die wird sich im freundesbekannten Geschwisterkreis irgendwie einen Account holen und damit arbeiten. Und dann haben wir eine Sphäre, das gibt schon so einzelne, das ist jetzt, sagen wir mal, anekdotische Evidenz, aber einzelne Hinweise darauf, dass Kinder in Australien dann sogar nicht mal mehr ihre Eltern informieren, was sie in sozialen Medien tun, weil sie Angst haben, dass die dann ins Gefängnis kommen. Also da habe ich schon vorsichtig gesagt Respekt davor, dass so eine, also unter der Oberfläche so ein großer Bereich entsteht, wo Kinder etwas im Geheimen tun.
Gut, zum Erwachsenenhirn gehört das natürlich immer so ein Stück weit. Ich weiß nicht, also auch im Kontext von anderen Suchtsubstanzen ist das ja nicht so, dass Jugendliche das nicht machen, nur weil es verboten ist, sondern im Gegenteil, das hat einen besonderen Reiz, auch dadurch, dass es verboten ist. Trotzdem, glaube ich, gibt es so absolute Schutzgrenzen. Also bei Kindern, glaube ich, müssen wir da sehr hart sein, wie wir es ja auch mit Alkohol oder Drogen bei Kindern sind, einfach weil die Gefahr für, dass deren Entwicklung dadurch so nachhaltig gestört wird. Das gilt immer nicht für alle, das hast du ja auch gut rausgearbeitet. Es gibt auch genug Kinder, die kommen trotzdem klar, aber es gibt eben auch eine signifikante Gruppe, die nicht nur Sucht, bei denen nicht nur Suchtgefahr besteht, sondern wo die Gehirnentwicklung nicht richtig vorangeht und die bei ihren Sozialkontakten total abschmieren. Und so. Also ich finde schon, wir haben da bei den ganz Jungen, ich würde sagen, Kinder und jungen Jugendlichen müssen wir schon drauf schauen. Und ja, es wird so eine Übergangszeit geben. Und da wird man sicherlich auch Umgehungstatbestände haben. Und was man zum Beispiel auf jeden Fall machen muss, ist, es muss sichere Messenger-Dienste geben. Man kann ja jetzt nicht erwarten, dass die jetzt seit Jahren ihre Kommunikation im Wesentlichen über WhatsApp oder andere Messenger-Dienste machen und jetzt plötzlich damit aufhören. Das wird nicht passieren, sondern da müssen wir die Hersteller in die Verantwortung nehmen.
Ja, ich bin nach wie vor sehr vorsichtig gesagt skeptisch, dass eine Verbotsdynamik, das ist ja nicht so ein klares, hartes Verbot, sondern eine Verbotsdynamik, das, was man eigentlich erreichen will, wirklich auch erreichen kann. Ich sehe aber total anders als in vielen anderen Bereichen, wo ich natürlich zu 100% exakt weiß, was richtig ist, dass in diesem Fall meine Haltung eine Haltung und eine Meinung ist. Ich habe in so vielen Bereichen auch als Eltern gelernt, dass Kinder manchmal anders funktionieren, als man hofft, und dass sogar die Vorhersage, wie das sein sollte, sich dann als falsch erwiesen hat. Ich sehe eben, dass der gute Wille, den ich allen unterstelle, den ich bei allen sehe, trotzdem immer noch in sehr schwierige Situationen führen kann. Zum Beispiel, dass man als Kind vulnerabel ist, gerade in den Situationen, wo man ungebildet, unvorbereitet auf sehr böswillige Menschen stößt. Mhm. Und die Skalierbarkeit des Missbrauchs, die ist halt in sozialen Medien und nicht nur in sozialen Medien, sondern in Spielen, die in Australien gar nicht mit adressiert sind.
Nee, und die wollen wir natürlich schon auch mit adressieren. Ja. Auch übrigens wir haben ja jetzt auch gesagt, dass wir mit unseren im Bereich der Demokratieförderung jetzt auch stärker ins Netz gehen und auch in die Gaming-Welt gehen. Das haben wir uns in Kanada auch so ein bisschen angeguckt, weil es sehr wohl zum Beispiel Gaming eine Riesenchance ist, ins Gespräch zu kommen. Mhm. Jetzt nicht so platt, so nach dem Motto, du musst jetzt aber aufpassen, dass du nicht von Extremisten irgendwie dumm angelabert wirst, sondern schon eher über Werte ins Gespräch zu kommen, dass das ganz gut gelingen kann. Du hast das am Anfang ja ganz gut beschrieben, dass es so, wie es im Moment läuft, nicht gut läuft. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir nicht übers Ziel hinausschießen. Und das würde ich tendenziell zu Australien schon sagen, dass es übers Ziel hinaus geschossen ist und dass man vor allem die Nebenwirkungen schon dramatisch sind. Und jetzt müssen wir versuchen, eine differenzierte Lösung zu finden. Und ja, die Versuchung für die Politik ist immer sehr, sehr groß zu sagen, wir machen jetzt das Verbot und damit lösen wir das Problem. Aber da bin ich sehr froh, dass wir in Deutschland, gibt es ja kaum jemand, der da so unterwegs ist.
Ja, also bis jetzt, und das nehme ich auch wohltuend wahr, und dann fällt es mir als in Anführungszeichen von der Gegenseite auch immer viel leichter, selbst zu differenzieren und selbst zu sagen, naja, ich weiß selber, dass diese Position, wenn man sie so klinisch hart formulieren würde, dass die jetzt, wenn sie umgesetzt würden, würde nicht günstig erscheint. Ich habe so als simples Beispiel, ich habe natürlich, das wird man jetzt vielleicht mit Überraschung hören, aber ab und zu habe ich so leichte Provokationsanfälle. Und einen davon habe ich gehabt, als ich unserem ältesten Sohn, inzwischen gerade 5 geworden, mit anderthalb, zum anderthalbsten Geburtstag, naja, ich habe ihn erfunden, habe ich ihm ein Smartphone geschenkt. Das habe ich auf Instagram gezeigt, zusammen mit einem kurzen Video, ihm von hinten über die Schulter gefilmt, wo klar ist, er hat das Grundprinzip Touchscreen, hat er verstanden, er konnte scrollen mit anderthalb. Ist auch gar nicht ungewöhnlich, ja, ist relativ häufig, dass Kinder sehr früh merken, der Touchscreen funktioniert so und so. Es gibt Dutzende, Tausende vielleicht Videos im Netz, wo Kinder versuchen, auf irgendeinem Foto so zu pinchen, das Foto größer zu machen, indem sie so Zeigefinger und Daumen auseinanderziehen, was sie vom Smartphone kennen im Zweifel oder vom Tablet.
Beobachten dich ja auch dabei.
Genau. Und da war sehr interessant, wer alles wie mit höchster Erregung auf diese Provokation reagiert hat, weil ja auch vollkommen klar ist, wenn ich einem anderthalbjährigen Kind ein Smartphone schenke, wie ist das zu verstehen? Ich lasse den ja nicht in einem Zimmer alleine mit dem Smartphone 6 Stunden machen, was er möchte. Er ist sowieso immer beaufsichtigt. Unsere Kinder sind jetzt irgendwie, der Älteste ist, wie gesagt, gerade 5 geworden. Der war in seinem Leben höchstens minutenlang nicht im gleichen Raum wie Erwachsene noch dazu. Insofern, das war früher übrigens auch anders, das nur nebenbei, aber der Punkt ist ja schon, wie schauen wir auf eine Früherziehung? Und da möchte ich so eine kleine Brücke finden zu den Empfehlungen, um genau zu sein, eine ganz konkrete Empfehlung. Nämlich einerseits möchte ich eine von den Empfehlungen herausheben, das ist die Handypause bis Klasse 7. Und im zweiten, das kann man vielleicht dazu sagen, damit es halt nicht zu eindimensional wird, die Safe Spaces oder Safer Spaces zum Üben. Mhm. Und diese beiden Empfehlungen, die möchte ich gerne zusammendenken.
Mhm. Würde ich auch so machen. Also da gibt es natürlich auch sehr kontroverse Debatten, aber also ich habe mich sehr früh, ich glaube als erste Bildungsministerin für private, handynutzungsfreie Zone Grundschule nicht nur ausgesprochen, sondern habe das in Schleswig-Holstein umgesetzt, schon vor jetzt fast 4 Jahren.
Kann man da schon Evaluation?
Ja, alle Schulen haben es umgesetzt, alle sind glücklich.
Okay.
Also das ist wirklich, das war die Maßnahme, also meine Leute und so, die hatten da ganz große Bedenken. Und das war die Maßnahme, für die ich mit Abstand die höchste Zustimmung erhalte. Das muss man wirklich sagen. Und ich bin darauf überhaupt erst gekommen, weil ich an einer unserer preisgekrönten Schulen war und ich die Schulleitung gefragt habe, was ist eigentlich das Thema, was Sie am meisten beschäftigt? Sie machen alles richtig. Ne? Die waren total weit in der Digitalisierung, die waren weit bei ihren Unterrichtskonzepten. Wirklich wie man es sich wünscht in Schleswig-Holstein, genau. Dann habe ich die aber gefragt, was ist denn dein größtes Problem? Und dann hat sie gesagt, der Umgang mit Smartphones. Da sind die Eltern total unsicher und unsere Lehrer sind auch unsicher. Und ich wäre so froh, wenn du mal eine Ansage machen würdest. Mhm. Und dann haben wir, das war sozusagen der, und dann haben wir so eine Veranstaltungsreihe dazu gemacht. Und ja, und dann haben wir das gemacht und das hab ich lange für richtig gehalten. Wollten meine Kollegen, die unsere Bildungsminister in der KMK, auch nicht so richtig ran. Das hat sich inzwischen aber verändert. Insofern muss man sagen, die Empfehlung der Kommission ist richtig. Aber die allermeisten Länder machen es längst. Jetzt gerade hat Rheinland-Pfalz angekündigt, es auch jetzt noch nachzuholen. Jetzt aber bis 16, also nochmal ein Stück deutlich über das Ziel hinaus, würde ich sagen. Mhm. Und gleichzeitig ist es schon auch richtig zu sagen, gerade Jugendliche und übrigens auch in nicht-schulischen Kontexten, in denen sie eben nicht von ihren Eltern ständig auch beobachtet werden, sollten schon die Möglichkeit haben, sich auszuprobieren. Mhm. Beides ist richtig.
Und so ein Space, so ein Safe Space, Safer Space, wie man es auch formulieren mag, wo Kinder und Jugendliche unter Aufsicht, unter Anleitung, kontrolliert mit den richtigen Instrumenten, da gibt es ja eine ganze Reihe von, sagen wir mal, Vorbehalten, die man haben kann, beziehungsweise Dinge, an die man vorher denken muss, dass die da in einer Art KI- oder Digitalisierungs-Nichtschwimmerbecken lernen, damit umzugehen, alles machen können, alles sagen können. Das steht ja unter einem Vorzeichen von zumindest einem Raum, diesem Space und auch den Leuten, die das begleiten können. Mhm. Wie kann man das denn faktisch umsetzen?
Ja, vor allem in die Fläche bringen. Ich würde sagen, es gibt durchaus ja eine ganze Menge Initiativen, die werden auch in erheblichem Umfang staatlich finanziert, die haben aber kaum Reichweite. Wir haben uns das bei uns, in meinem Ministerium fördern wir auch ganz viele solcher Initiativen, aber die haben oft ganz wenig Reichweite. Und das wird, sagt die Kommission ja auch, wir müssen jetzt Wege finden, wie wir das deutlich breiter ins Land tragen. Und das müssen wir mit den Ländern jetzt besprechen, wie wir das hinkriegen, wie man da vielleicht auch Good Practice skalieren kann. Das muss nicht jedes Mal immer neu erfunden werden. Darüber müssen wir uns jetzt mal ein paar wirklich gute Gedanken machen, damit solche Angebote auch wirklich dann verfügbar sind. Und zwar auch nicht nur in Berlin. Ne? Also in Berlin gehen die Leute auf die Tinkong. Ne? Aber im ländlichen Raum ist es halt schwieriger. Es muss halt Teil von Jugendarbeit werden. Es muss vielleicht auch Teil von Jugendarbeit in Verbänden werden, wo junge Leute aus anderen, Kinder und Jugendliche aus anderen, bei Pfadfinder oder Sportvereine oder so. Also wir müssen überlegen, wo können wir da andocken? Und natürlich muss es Leute geben, die es dann machen. Also das ist dann auch wieder eine Fortbildungsgeschichte. Ich wollte aber noch auf einen anderen Punkt hinaus, weil du das mit dem Wischen und dem anderthalbjährigen gesagt hast. Das Dramatische daran ist, dass mit dem Wischen hat ja nicht nur der anderthalbjährige verstanden, sondern auch der 14- und 15-Jährige kann diese Oberfläche-Anwendungsthemen, da sind die alle super. Wenn du dir aber die digitale Kompetenzen anguckst, wir machen ja immer, ICELS ist so eine Studie, mit der wir das alle paar Jahre überprüfen, ist dramatisch rückläufig. Ne? Mhm. Also auch diese Vorstellung, Jugendliche sind irgendwie cool und Digital Natives und die können das alles, das stimmt halt nur für eine bestimmte Gruppe, die sind total gut drauf. Deshalb sind auch so, das steht übrigens auch in den Empfehlungen, diese Peer-to-Peer-Ansätze auch so wichtig. Man muss da schon gucken, wer kann es, wer kann es nicht. Und nur die oberflächliche Anwendungskompetenz ist natürlich keine digitale Kompetenz.
Mhm. Und gleichzeitig ist ja nicht nur eine Institutionalisierung von dieser Verbreitung des Wissens wichtig, sondern auch, dass man die Leute hat, sagen wir mal, in sozialen Medien, denen junge Menschen vertrauen. Also eigentlich ja, braucht man eine Art Influencer-Botschafter.
Richtig. Auch das ist so ein Punkt. Zum Beispiel die Frage, wo kann ich denn eigentlich problematische Inhalte überhaupt anzeigen und was passiert eigentlich, wenn ich die anzeige? Mhm. Ich habe das jetzt mal so bei Schulbesuchen ausprobiert. Das wissen die nicht. Das wissen die schlicht nicht.
Eine von den Empfehlungen ist ja dann auch genau, dass man eine, sagen wir mal, kind- und jugendgerechte Meldestelle zumindest versucht auf den Weg zu bringen. Das hat 100 verschiedene Sollbruchstellen, unter anderem natürlich wieder den Föderalismus, wo die allermeisten vernünftigen Menschen riesiger Fan des Föderalismus sind.
Aber so wie ich. Aber wir haben ja schon mit Jugendschutznet, haben wir tatsächlich immerhin schon eine gemeinsame Einrichtung, die genau dafür zuständig ist. Also da sind Bund und Länder schon so schlau gewesen, da sich zusammenzuschließen und das gemeinsam zu machen. Also insofern, das sehe ich eher.
Ich würde auch gar nicht jetzt hier auf den Staat referenzieren, sondern ein Kritikpunkt ist halt schon, dass die Plattformen da viel zu lange von der Angel gelassen worden sind. Ja. Wenn man versucht, einen Inhalt zu melden, dann ist schon nach dem zweiten Klick, würde ich sagen, mit einem Jura-Bachelor nicht alles getan.
Kommt man schon nicht mehr hin.
Also völlig abseits jeder 14-Jährigkeit. Da gibt es ganz viele Sachen, da sehen die jungen Leute um Gottes Willen, was ist das denn? Und zum einen haben sie Angst, wenn sie das melden sollen, weil es sofort irgendwie so einen offiziellen Charakter bekommt, wo man denkt, huch, bin ich am Ende selber dran? Dann steht da auch, sie müssen sich wirklich ganz sicher sein, wenn sie das melden, sonst begehen sie eine schlimme Verleumdungsstrafe. Also ich übertreibe nur ein bisschen leider. Und dann gibt es halt irgendwie, nehmen wir mal Instagram, sofort eine Auswahl von mindestens 25 verschiedenen juristischen Begriffen, wo wirklich niemand mehr sagen kann, ist das jetzt noch Verleumdung oder ist es bereits im Bereich von...
Wahnsinn, ne? Und dann kommt ja noch hinzu, dass das Jugendschutznetz, das ist diese Bund-Länder-Einrichtung, dass die zum Beispiel belegen können, dass bei privaten Meldungen nur etwa 4% überhaupt zu einer Reaktion führen. Wohingegen, wenn eine Behörde, und die muss jetzt nicht unbedingt staatlich sein, aber wenn eine Einrichtung, die mit einer gewissen Autorität ausgestattet ist, dann gibt es eben die entsprechenden Löschungen auch zu einem, ja, vielleicht nicht 100%, aber schon zu einem ganz erheblichen Anteil. Und das muss sich ändern.
Auch da gibt es natürlich wieder, da wollen wir heute nicht diskutieren, aber unfassbar viele verschiedene Sollbruchstellen zwischen dem, was denn gelöscht wird und was nicht gelöscht wird, was anderen Gesetzen als den, sagen wir mal, verbrieften Rechten für alle Beteiligten folgt. Aber diese Diskussion möchte ich gerade nicht aufmachen, sondern ich möchte nochmal den Bogen schlagen von diesen beiden Empfehlungen des Safe Space zum Üben und der Handypause bis Klasse 7, der ich sogar was abgewinnen kann. Ja, einfach, weil ich schon bei unseren sehr kleinen Kindern mit 2, 3, 4 Jahren, 5 Jahren inzwischen sehe, dass Medienkonsum, sagen wir mal, Licht und Schatten mit sich bringt. Das ist auch vollkommen klar. Man muss da so eine Abwägung finden. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Was auch immer wir besprechen, das gilt aus meiner Sicht zum Teil für soziale Medien, in jedem Fall aber bei künstlicher Intelligenz. Was auch immer wir besprechen, hat einen so großen Einfluss auf den künftigen Erfolg junger Menschen. Und Erfolg, da würde ich noch nicht mal sagen beruflicher Erfolg, sondern Lebenserfolg, dass wir die Kinder vorbereiten müssen. Und genau da ist dieser Themenkomplex künstliche Intelligenz und Bildung einer, der sofort nach vorne springt.
Ich komme da gleich zu. Ich will nur so viel sagen. Wir sind uns einig darüber, dass wir über gesundes Aufwachsen, und zwar gesund, da meine ich körperliche, aber auch psychische Gesundheit, was ja ein echtes großes Thema ist, von Kindern und Jugendlichen sprechen. Und wir sprechen über Lebenschancen. Und da meine ich tatsächlich auch nicht nur sozusagen eine ökonomische Betrachtung, kommt jemand gut in den Beruf oder nicht, wobei auch das ist, soll man ja nicht unterschätzen, das hilft ja auch für ein einigermaßen zufriedenes Leben, wenn man einen Schulabschluss macht und vielleicht eine Ausbildung oder ein Studium. Aber es gibt eben auch andere Grundkompetenzen. Und damit meine ich zum Beispiel Lesen und damit meine ich aber auch kommunikative Fähigkeiten, die man auch üben muss. Deshalb würde ich sagen, heranführen an Technologien ist wichtig, weil sie eben auch wahnsinnig große Chancen, übrigens auch ökonomische Chancen, das muss man ja auch sagen. Und wenn wir diese ökonomische Chance in Deutschland und Europa nicht nutzen, dann werden wir insgesamt riesige Schwierigkeiten haben, uns international oder geoökonomisch zu behaupten. Deshalb so richtig eine Alternative, damit umzugehen, zu lernen und es positiv einzusetzen, haben wir ehrlicherweise nicht. Deshalb sollten wir es lieber sozusagen annehmen, die Challenge, und nicht uns da verweigern. Das ist, glaube ich, keine Option. Alternativlos, hast du vorhin gesagt, sehe ich auch so. Aber es gibt eben so ein paar andere Dinge, die einem schon auch helfen, gut zum Beispiel Konzentrationsfähigkeit überhaupt erst zu erlernen. Und dazu gehört Lesen, ganz klar. Aber Sport gehört auch dazu, Bewegung. Und ich glaube, dass wir über diese Fragen, was ist eigentlich gut für dann zum Aufwachsen für Kinder, müssen wir den Eltern natürlich keine Vorschriften machen. Das steht dem Staat nicht zu, aber wir müssen darüber schon reden, weil das ist nicht mehr selbstverständlich. Ich weiß gar nicht, ob es früher selbstverständlich war. Du hast vorhin so eine Andeutung gemacht mit kleinen Kindern und Erwachsenen im Raum. Du hast vollkommen recht. Früher haben sich Eltern viel weniger um das Wohl ihrer Kinder gekümmert. Früher war, Kinder liefen oft mit, und umso mehr es waren, umso mehr liefen sie mit. Heute sind viele Eltern sehr bemüht um das Wohl ihres Kindes. Aber das Richtige zu machen ist schon nochmal, da brauchen, glaube ich, auch Eltern zumindest einen Orientierungsrahmen.
Sehr bemüht ist ja fast wie stets bemüht in so Arbeitszeugnissen, hätte ich jetzt gedacht. Aber ohne, dass ich da die Eltern anklagen möchte, in dieser ganzen Debatte um KI, auch ein bisschen Social Media, KI wird aus meiner Sicht gerade gegenüber Jugendlichen vergessen, dass wir auch in anderen Zeiten sind. Und dann gibt es so eine Verengung und Verkürzung, und dann stelle ich fest, aha, Wir haben mit Donald Trump jemanden, der in der größten und machtvollsten Demokratie der Welt gerade versucht, den Rechtsstaat einzureißen. Noch viel größer, wir haben Krieg in Europa seit Jahren. Ein paar hundert Kilometer entfernt verläuft die Front. Wir haben wirtschaftliche Herausforderungen, die größer ist als je zuvor. Unsicherheit, die den Erwachsenen ins Gesicht geschrieben steht. Wenn die Kinder depressiv sind, dann liegt das sicher an Social Media und KI-Chatbots.
Ach, das, und wer sowas sagt, der...
Aber ich höre das relativ oft und ich glaube, dass das fast ein Wunsch ist, dass nicht die Welt in ganz vielen Bereichen die Verantwortung trägt, auch die Welt, die wir Erwachsenen den Kindern gerade zumuten müssen, sondern dass man versucht zu sagen, diese neuen Entwicklungen, KI, irgendwelche Plattformen, meinetwegen TikTok, die sind hauptverantwortlich. Und ich fürchte, dass das im KI-Bereich häufig dazu führt, dass genau wie bei Social Media so ein großer Topf aufgemacht wird. Man sagt, alle sozialen Medien immer haben diese Wirkung. Wenn das bei KI passiert, dann halte ich das für mit die größte Sünde gegenüber KI und Bildung. Weil für mich ist KI und Bildung bei jungen Menschen ein Match made in heaven.
Ja, aber Match made in heaven, kommen wir jetzt gleich nochmal zu. Aber dieser Mechanismus, es kommt eine neue Technologie oder auch eine gesellschaftliche Innovation und die vorhergehenden Generationen sagen, das ist jetzt aber, damit ist diese Generation verloren. Ne? Also ob wir über Fernsehen, kann ich mich daran erinnern, was das für ein Thema war, ob wir über sexuelle Befreiung in den 60ern reden. Und da könnten wir viele Beispiele, manche gehen zurück bis zu Sokrates, die ja immer haben die Älteren gesagt, das verdirbt jetzt die Jugend und das ist jetzt deren Ende. Ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein. Und ich würde dir auch recht geben, dass was wir im Moment erleben, ist eine Generation, die einerseits sehr sicher und behütet aufgewachsen ist und selbst jetzt Kinder hat und in einer sehr viel raueren, unberechenbaren, unsicheren Welt lebt, die viel von der Verunsicherung, die Kinder empfinden, kommen von den Eltern. Und ich würde umgekehrt aber sagen, Mensch, wie haben die das eigentlich nach dem Krieg gemacht? Diese Generation, wo alles kaputt war und zwar jetzt nicht nur richtig die Häuser kaputt, sondern moralisch kaputt war und wo man ja auch es irgendwie geschafft hat, mit einer positiven Zukunftseinstellung viele Dinge zu verändern. Davon würde ich mir manchmal ein bisschen mehr wünschen, das ist mir wichtig. Aber diese vereinfachenden Hinweise, es sind jetzt nur die Social Media, die Kinder kaputt machen, das ist sicherlich zu einfach, aber dass es Wirkung gibt, lässt sich auch nicht. Und da muss man halt, man muss die Chancen nutzen und jetzt kommen wir mal zu dem Match made in heaven. Ich würde sagen, große Chancen, wenn man es richtig macht. Und das müssen wir jetzt halt, so wie wir es übrigens ja auch machen, wir müssen Dinge auch ausprobieren. Das ist nichts, wo man sagen kann, das ist der einzige Weg, KI sinnvoll einzusetzen. Natürlich sind selbstadaptive Lernsysteme eine Riesenchance für Lehrkräfte, individuelle Lernwege und Lernpfade für Kinder mit unterschiedlichen Lernständen und auch unterschiedlichen Denkarten oder auch Lernprioritäten. Der eine lernt auditiver, der andere lernt durch Lesen, der andere durch Arbeiten im Team und so weiter. Du kannst viel mehr eingehen auf diese individuellen Bedürfnisse von Kindern. Lehrkräfte können ihren Unterricht viel aktueller vorbereiten. Na, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Früher soll es ja mal, heute gibt es das natürlich nicht mehr, aber früher soll es ja mal Lehrer gegeben haben, die 20 Jahre das Gleiche in ihrem Unterricht gemacht haben. Das
gibt es heute
nicht mehr.
Also unter deiner Führung auf jeden Fall schon mal gar nicht.
Ne? Ja. Und aber das ist natürlich durch KI ermöglicht, auch übrigens Kollaboration, auch sich Konzepte von Lehrkräften in der ganzen Welt anzuschauen. Also man braucht dafür eine Offenheit. Ne? Also das muss man auch sagen, man muss offen sein. Aber da bietet es große Chancen. Aber auch da würde ich sagen, Teil eines Instruments. Kastens. Und am Ende muss es die Lehrkraft sein, die entscheidet, wann sie welches Instrument eingesetzt wird. Das gilt der Primat des Pädagogischen auch bei Einsatz von KI.
Für die wenigen, es können höchstens ein paar Dutzend Menschen sein, die hier diesem Podcast zuhören und die vielleicht das Abendmahl, das Symposion von Platon nicht mehr parat haben. Die Anspielung auf Sokrates vorhin war mit einer der frühesten, sagen wir mal, kulturpessimistischen Erzählungen überhaupt. Sokrates war, wenn man Platon folgen möchte, großer Feind der Schrift, der Kulturtechnologie Schrift, weil Sokrates meinte, die Jugend, die verdirbt völlig, die lernt gar nichts mehr auswendig, seit man alles aufschreiben kann. Deswegen fand Sokrates die Schrift als Technologie nicht so toll. Das ist eine schöne Konstante, die man so über drei Jahrtausende fast inzwischen spannen kann. Wir haben den Gegenentwurf regulär im Jahr 2024 als Experiment, 2025, glaube ich, von der Weltbank vorgestellt worden, nämlich Edo State in Nigeria, wo 800 Schülerinnen und Schüler 6 Wochen einen KI-Tutor am Nachmittag hatten. Und der Lernzuwachs soll entsprechend 2 Jahren regulärem Schulstoff entsprochen haben. Ich sage das ein bisschen eingeschränkt, weil danach über diese Untersuchung auch kritische Stimmen oder kritischere Stimmen bekannt geworden sind. Unter anderem deswegen, weil die Position natürlich von einer Weltbank geförderten Unternehmung, da findet man jetzt nicht raus, oh, alles schlecht, deine Erna, sondern wir haben aber eine ganze Reihe von Anzeichen, dass man bei Schülerinnen und Schülern mit dem Einsatz von KI wirklich eine neue Bildung eigentlich denken muss, und zwar im Positiven.
Ja, also ich glaube, die Studienlage ist da noch relativ unübersichtlich. Also es gibt ja auch diejenigen, die sagen, dass die übermäßige Nutzung von KI führt zu so einer Art De-Skilling, also weil bestimmte Hirnregionen gar nicht mehr verwendet werden und dadurch werden bestimmte Fähigkeiten, Kompetenzen gar nicht mehr ausgebildet. Ich glaube, es ist einfach zu früh zu sagen, man, das eine geht gar nicht oder das andere muss man unbedingt, sondern ich glaube, einsetzen, ausprobieren, aber eben auch überlegt, ist auch wissenschaftlich immer wieder zu begleiten. Das ist übrigens auch was ich als Bund halt machen kann. Ne? Das ist so ein bisschen das, was ich als für die Inhalte und die Lernmethoden nicht zuständige, sondern das sind die Landesminister. Aber ich bin eben für die Bildungsforschung auch zuständig und kann solche Projekte fördern. Das tun wir übrigens auch im Rahmen des Digitalpaktes, des Neuen, den wir ja jetzt auf den Weg gebracht haben. Da ist ein ganz wesentlicher Teil, sind genau diese Fragen. Ne? Was können wir, wie entwickeln wir uns zwar anders als bisher, von vornherein auch in Zusammenarbeit mit Schulen, also konstruktiv, wie wir das nennen, und ko-kreativ, wie entwickeln wir Lernmethoden mit KI, die eben lernförderlich sind. Und ich glaube, da geht ganz viel. Und dann wird man natürlich, und das meintest du ja eben, wird man sukzessive auch Organisation von Schule verändern können und müssen. Man wird übrigens auch die Aufgaben anpassen müssen. Man wird ja auch an den Punkt kommen, wo man Prüfungsaufgaben dann anders gestaltet. Das passiert übrigens schon. Das sind so Dinge, die heimlich und still und leise passieren. Aber wir haben es in Schleswig-Holstein schon angefangen, dass wir die Prüfungsordnung verändert haben, dass wir die Zahl der Klassenarbeiten reduziert haben und alternative Formen der Leistungserbringung ermöglicht haben. Die Bayern haben das übrigens jetzt.
Wie sieht das konkret aus?
Ja, dass man eben zum Beispiel mit Hilfe von KI eben Produkte erstellen kann. Die Aufgaben sind aber natürlich dann anders und das auch bewertet wird. Und die Bayern haben das übrigens auch gerade über. Die Bayern, das ist, man denkt immer so konservativ und so, aber die sind da sehr weit. Auch die setzen schon landesweit inzwischen generative KI ein in den Schulen und haben jetzt gerade ihre Prüfungsordnung auch verändert. Also, und man weiß aus der Schulforschung, Schulorganisationsforschung, dass mit der Veränderung der Aufgaben sich auch der Unterricht verändert. Mhm. Weil letztlich Schule immer so ein Stück weit auch auf Prüfungen hin konzipiert ist. Das kann man blöd finden, aber es ist realistisch.
Nee, ich finde es also auch auf Vorbereitung auf eine, sagen wir mal, Welt, in der Leistung nicht völlig irrelevant ist in vielen Bereichen.
So ist das, ja.
Jetzt nicht ganz falsch. Lass uns mal zum Schluss quasi als Schlussakkord hin eine positive Vision versuchen zu formulieren. Vielleicht ein bisschen mit dem Beispiel jetzt nicht Schleswig-Holstein, sondern ein bisschen weiter nördlich, nämlich Estland, wo ein nationaler KI-Tutor für die Oberstufe geschaffen worden ist. Und gleichzeitig ist Estland PISA-Spitze in Europa zumindest. Und ich weiß nicht, ob es da eine Korrelation oder eine Kausalität bereits zu erkennen ist, ist jetzt aber auch gar nicht so wahnsinnig wichtig. Was wichtig ist, ist, dass Estland schon sehr häufig Bildungsentscheidungen getroffen hat, auch im digitalen Bereich, die sich nachher als sinnvoll herausgestellt haben. So sind sie an die PISA-Spitze gekommen. Und die machen jetzt in Kooperation mit einem an dieser Stelle gar nicht zu nennenden, aber sehr, sehr großen KI-Chatbot-Anbieter, der mit C anfängt, fängt er an. Die haben jetzt also einen eigenen nationalen KI-Tutor hergestellt. Wie sähe das denn, sagen wir mal 2036 in Deutschland aus, wenn wir den Empfehlungen folgend jetzt eine nationale KI-Bildungsstrategie, meinetwegen auch erst ab 13, aber in Deutschland auf den Weg bringen? Wie könnte das im Positiven aussehen?
Also zunächst mal bin ich natürlich auch schon 2018 nach Estland gepilgert. Damals ging es noch mehr um Digitalisierung und Nutzung von digitalen Tools in Schule. Muss man immer wissen, Estland sind 1,2 Millionen Einwohner und du müsstest eigentlich nicht erst, und die haben so gut wie keine Zuwanderung und all solche Dinge, ne? Also die haben ein bisschen anderes Schulsystem und diese haben ja übrigens auch Digitalisierung nicht nur im Schulsystem, sondern insgesamt als Gesellschaft sehr positiv seit im Grunde Mitte der 90er Jahre, die waren ganz vorne, weil die sich quasi vom Agrarstaat zum digitalen Frontstaat entwickelt haben. Also es ist schon ein bisschen andere Entwicklung. Daher, wir hätten auch viel früher anfangen sollen, das würde ich heute auch sagen. Aber man kann die beiden Systeme miteinander zu vergleichen, ist vielleicht nicht ganz richtig. Da finde ich, muss man eher vielleicht in Länder wie Kanada oder Australien gucken. Wir haben ja schon eine gemeinsame Strategie zur Entwicklung eines gemeinsamen Chatbots. Der wird ja inzwischen auch schon eingesetzt mit dem AIS-Chatbot. Es ist nicht so, dass wir da nichts machen. Sowas finanzieren wir über den Digitalpakt. Und das ist mir immer wichtig zu sagen, während in Deutschland ja im Kontext des Digitalpaktes Schule, der von 2019 ja immer über die Frage diskutiert wurde, sind da irgendwelche Tablets angeschafft worden, ist der eigentliche Mehrwert, ist eigentlich Sache der Kommunen, gut, da hat der Bund unterstützt, ist super. Aber der eigentliche Mehrwert des Digitalpaktes sind eben die Mittel, die für gemeinsame länderübergreifende Vorhaben zur Verfügung gestellt werden. Und dazu gehört eben auch, neben vielen anderen gemeinsamen Vorhaben, gehört eben auch die Entwicklung eines gemeinsamen Chatbots, der jetzt eben ausprobiert wird und weiterentwickelt wird natürlich. Das ist total wichtig. Aber diese Vision, dass wir in Deutschland eine gemeinsame, für Schulen wirklich gut geeignete generative KI haben, ist überhaupt keine Vision, Zukunftsvision, sondern das ist Realität. Das muss jetzt weiterentwickelt werden. Deshalb haben wir jetzt den neuen Digitalpakt. Und wir müssen, und das ist jetzt super wichtig, wir müssen die Lehrkräfte so fortbilden, dass sie damit auch wirklich gut arbeiten. Ne? Also, und da bin ich, auch da ist dieser neue Digitalpakt, den wir gemacht haben, stellt genau dafür eben auch Mittel zur Verfügung. Wir müssen es gut wissenschaftlich begleiten und wir brauchen eine Gesellschaft, die offen ist für Technologien. Das ist eine Mindset-Frage und zwar nicht nur bei den Kindern und Jugendlichen, sondern auch bei den Erwachsenen. Und deshalb ist diese Kommission, glaube ich, jetzt auch so wichtig, weil die neben nicht so einfach nur sagt, das ist alles ganz schlecht und Kinder sind verloren, wenn sie überhaupt in Berührung kommen mit Digitalität oder mit KI, sondern die sagt, ja, wir müssen da genauer drauf schauen, ja. Aber es ist eben immer Schutzbefähigung und Teilhabe und alles drei muss gewährleistet sein. Und das müssen alle staatlichen Ebenen und die Eltern zusammen müssen das jetzt gut hinkriegen.
Du hast vorher die Zeit nach dem Krieg erwähnt. Da war eine Vision am Horizont erkennbar, die zum Wirtschaftswunder geführt hat. Die war technologiegetrieben. Da war nämlich, das nervt mich auch, die gesellschaftliche Haltung eine sehr positive. Wir können es aus diesem Tal rausschaffen. Das ist auch das, was ich im Moment zumindest zu einem Teil vermisse, dass da häufig Politik und Wirtschaft, auch Medien so in die Verantwortung genommen werden. Ihr müsst doch mal langsam, und dass die Bevölkerung selbst leider zu häufig so eine Erwartungshaltung hat, dass sie gar keinen Anteil hat, sondern irgendwas serviert bekommt. Ich glaube, die Haltung der Bevölkerung muss deutlich positiver werden. Das hängt auch damit zusammen, dass wir hinterher sind. Und zwar wirtschaftlich hinterher. Es gibt ein Zitat von Michael Hüter, Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Das ist ein arbeitgebernahes Institut, hat aber trotzdem einfach auch manchmal recht, muss man sagen. Und Michael Hüter hat schon vor 2 Jahren gesagt, künstliche Intelligenz ist die größte Chance Deutschlands auf ein neues Wirtschaftswunder. Ja. Und ich glaube, er hat A, damit recht und B, ist, dass dieses Wirtschaftswunder auch kommt. Zuallererst eine Bildungsfrage. Und ich glaube, dass wir aus Fort- und Weiterbildung in eine Ebene hieven müssen, um diese große KI-Transformation der Wirtschaft hinzubekommen.
Ich teile das. Wir haben jetzt noch gar nicht über KI in der beruflichen Bildung gesprochen, wo es eben auch eine große Rolle spielt, oder KI in der Weiterbildung, wo es zum Beispiel eine Studienlage gibt, dass ältere Arbeitnehmer, und ich meine jetzt die in unserem Alter, sage ich jetzt mal großzügig, gar keine Fortbildung sich mehr zutrauen in dem Bereich oder von ihren Arbeitgebern gar keine mehr kriegen, weil die sagen, ach, die sind da irgendwie auch zu alt. Also das ist zum Beispiel auch ein Riesenthema. Und ich würde dir da total zustimmen. Wir haben in Deutschland und Europa übrigens eine Riesenchance, sozusagen der Teil der freien Welt zu sein, die allerdings mit einer großen Anstrengung für mehr Souveränität, auch technologische Souveränität, eine neue Idee von dem, wie man in einer freien Welt leben kann, realisieren könnte. Sicherlich nicht nur Europa, Kanada, Australien, Neuseeland sind auch Länder, die dazugehören, vielleicht Indien und einige Staaten auch Südamerikas. Wir haben eigentlich alle Chancen, aber wir müssen uns ein Stück weit lösen, auch von unserer extremen Technik-Skepsis, die wir in Deutschland übrigens ganz anders als in Estland haben. Mhm. Also das, aber da sehe ich große Chancen und Bildung ist sowieso der Aspekt, der das größte Potenzialwachstum für unsere Gesellschaft im Bereich KI, aber auch in anderen Bereichen ermöglicht. Und dafür müsste die Politik, und zwar auf allen staatlichen Ebenen, bereit sein, vielleicht ein Stück weniger, ich sage es jetzt mal, weil wir über Provokation sprachen, ein bisschen weniger in den Sozialstaat und ein bisschen mehr ins Bildungssystem zu investieren. Ich glaube, damit wäre viel gewonnen.
Nun wollte ich mit einer positiven Zukunftsvision enden und ich würde sagen, inhaltlich haben wir das geschafft. Persönlich muss ich leider beklagen, dass ich von der für Senioren zuständigen Bundesministerin gerade vor laufenden Tonbandaufnahmen alt genannt worden bin. Das heißt, mit einem persönlichen Downer möchte ich mich trotzdem ganz herzlich bedanken, dass du hier warst, Karin, und gesprochen hast. Nicht nur über die Empfehlungen, die ich wirklich für eine sehr, sehr gute Basis halte, sondern eben auch darüber, wie wichtig die Auseinandersetzung ist, die Debatte. Das ist super wohltuend, dass man mit unterschiedlichen Haltungen, ich würde zum Beispiel soziale Medien viel früher, viel intensiver freigeben und begleiten wollen, aber mit unterschiedlichen Haltungen kann man trotzdem sehr konstruktiv über dieses Thema diskutieren. Vielen Dank, dass du da warst. Ich würde dir gerne das Schlusswort darüber geben, wie wir mit KI und Kindern insgesamt, irgendwo zwischen Bildung und Schutz und wirtschaftlichem Erfolg dieses Landes in Zukunft, wie wir damit umgehen können.
Naja, wenn ich dich schon jetzt beschimpft habe als jemand, der schon älter ist, dann würde ich gerne trotzdem einfach mal, es klingt ein bisschen geschleimt, aber ich würde gerne einfach mal Danke sagen, dass du in den letzten Jahren so relativ furchtlos immer wieder alle Themen rund um Digitalisierung, übrigens auch über andere Themen, ich finde dein Engagement im Bereich Antisemitismus auch, fand ich immer wirklich sehr bemerkenswert, aber dass du einfach den Mut hast, diese Themen immer wieder so kontrovers, aber auch offen so anzusprechen. Und ja, für unsere Kinder und Jugendlichen wünsche ich mir, dass sie gesund aufwachsen können in dieser Welt, so wie sie ist. Und zu dieser Welt gehört eine Kultur der Digitalität und auch künstliche Intelligenz. Und sie sollen das an Werten und Kompetenzen mitkriegen, dass sie damit nicht nur gut umgehen können, sondern das auch für unser Land wirtschaftlich vorteilhaft nutzen können. Übrigens auch in der Wissenschaft, wenn ich an die Chancen denke, die wir zum Beispiel im Bereich der Medizin durch KI jetzt gewinnen, an Heilungschancen für verschiedenste Formen von Erkrankungen, das ist großartig. Und diese positive Haltung mit dem gleichzeitig kritischen Blick, das wünsche ich mir für unsere Kinder und Jugendlichen. Und dazu will ich auch gerne beitragen mit allem, was ich dazu beitragen kann.
Vielen Dank, Karin. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr mit uns diskutieren wollt, könnt ihr das tun auf den verschiedenen Kanälen von TechKI und Schmetterlinge, zum Beispiel auf LinkedIn, zum Beispiel auf Instagram, auf TikTok oder auf YouTube. Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal.